Wir sind wieder da, meine Lieben, bei den Bulli-Bursti-Burggesprächen. Heute die abschließende Folge unserer fünften Staffel bereits hier auf der Burg mit dem Burgherrn und dem Bulli-Bursti-Vater Peter Kottasek. Peter, Überraschungsfrage, weil es gibt Leute, die schalten jetzt erst ein wegen am Seeler. Was ist eigentlich dieser Bulli-Bursti?
Der Bulli-Bursti, ja, das ist ein Wildschwein, aber ein erfundenes. Dann ist nach einer isländischen Sagenfigur, die also von irgendwelchen Gnomen gebaut wurde, also eine Art Roboter war und über den Himmel gezogen ist und goldene Borsten gehabt hat und damit die Welt beleuchtet. Und das hat mir irgendwie, wir haben dann eben noch einen Rucksack raufgegeben, wo dann Bitcoins drin sind und das ist sozusagen der Aufpasser auf die Bitcoins, also das ist das Symbol für jedes Bitcoin-Wallet.
Also du hast dir gedacht, in deiner künstlerisch verspielten Art, du brauchst ein Symbol auch für dieses
ja,
Ding.
Ja, und vor allem wollte, weil ich ja damals sozusagen auch bei der Coinfinity begonnen habe mitzuwirken, habe ich mir gedacht, die lassen wir dann von dieser Coinfinity-Karte, die schaut so aus, kriege ich nicht hin.
Man kann sie eh sehen, ja?
Man kann sie eh sehen, also diese Karte, und da habe ich dann eine Sonderauflage gedruckt oder gemacht lassen, die dann für eine Art Community in der Community gedacht war, die also diese Ideologie, die da mit diesem Rubel-Geheimnis zusammenhängt, also das sind lauter so Dinge, die halt spielerisch einfach von mir als Kunstprojekt eigentlich gemacht wurden. Und die sind dann zu einer Firma geworden, die habe ich dann auch Bulli-Bursti genannt, ich habe auch die Rechte drauf, also der Name ist sozusagen jetzt eine Sache per se.
Du bist 2012 zum ersten Mal, haben wir in der letzten Folge auch besprochen, mit Bitcoin in Kontakt gekommen. Die Coinfinity gibt es seit 2014. Wie kam es dazu eigentlich, dass du dort...
Nee, ich habe dann über diese, nicht, weil ich ja dann diese Niederlage gehabt habe mit den ersten Bitcoins, die ich damals gekauft habe und die dann irgendwie vergammelt worden sind. Und dann habe ich mich mehr für diese Szene interessiert und dann bin ich auch mit dem Max Dertinek bekannt geworden und dann hat er halt einen Partner gesucht und da bin ich bei einer eingestiegen, allerdings als Minderheitsgesellschaft, ja. Und ich rede auch nicht viel mit. Aber seitdem verfolge ich immer, was die Coinfinity tut und wir sind auch jetzt mehr oder weniger freundschaftlich verbunden.
Sie sind immerhin auch Hauptsponsor meines Kanals, jetzt schon im vierten Jahr, also Österreichs ältester Bitcoin-Broker und auch einfach ein...
Ja, und was mich mit dem Max verbindet, du weißt ja, der kommt ja eigentlich aus der Kunst.
Ein Musiker.
Ja, und da haben wir natürlich eine gemeinsame... bei ihm habe ich auch den Eindruck, dass ihm nicht sozusagen diese Weltverbesserung des Bitcoins so im Vordergrund ist, sondern auch die Praktikabilität von dem Ganzen. Nicht? Und dass man damit auch irgendwas kaufmännisch tun kann.
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also es gibt ja keinen, der so viel Erfahrung hat, weil ich sage immer, bei Bitcoin-Firmen geht es nicht nur darum, was haben die jetzt im Angebot in der App oder was auch immer, sondern da geht es darum, welche Erfahrung haben die mit der Taxonomie, mit den Rundstemplern, mit den Behörden, mit der Technik, mit den Scams, die es rund um Bitcoin gibt. Also die haben ja in den letzten über 11 Jahren, die haben ja mit Sachen mitgemacht, das Wissen heutzutage kaum noch.
Ja, was ich auch den Max auch so bewundert, der ist ja so ein redlicher Typ ist, ja, der. Und er will immer alles ordentlich machen und er ist nicht so verspült wie ich. Also er hat sich auch darauf konzentriert, dass er alle Berechtigungen und alles das hat, das wäre mir alles so lästig. Aber darum habe ich bei untergeschlupft und dasselbe übrigens mache ich auch mit dem Seel, obwohl ich mich ja gar nicht kennt. Aber wenn ich jemanden sehe, dass jemand was besser tut, als ich es zusammenbringe, ja, dann sage ich, na gut, dann spüle ich ein bisschen mit.
Nachdem ich ja auch eben Werbung mache für Coinfinity, das sehr gerne, ist die Redlichkeit nicht unwichtig, weil gerade wenn man zu einer Firma geht, um sich dort vielleicht Bitcoin zu kaufen, möchte man das natürlich machen an einer Adresse.
Ja, überhaupt, und wenn es ein neues Phänomen ist, passiert ja am Anfang immer sehr viel,
ja,
sehr viel Hopperlass.
Da gibt es Geschichten aus dieser ganzen Geschichte, da möchte ich jetzt gar nicht ins Detail gehen, von anderen Firmen, die, von denen jeder geglaubt hat, die sind genauso, und das haben sie sich als komplette Luftnummer herausgestellt. Aber eben keine Luftnummer, zumindest bisher, ist der angesprochene Michael Saylor, über den wir eigentlich heute reden wollen. Du hast in der letzten Folge gesagt, vielleicht übertreibt das der Saylor. Was meinst du damit?
Ja, der Vorwurf hängt ja immer irgendwie im Raum, weil es ja immer wieder Leute gibt, die das, was der Saylor da macht, als Schneeballspiel betrachten.
Warum?
Weil er halt immer größer wird. Das ist ja das Auffälligste am Saylor, ist ja die Größenordnung. Die Grundideen, die er hat, sind ja relativ handfest. Aber dass er es mit so einem Drive einfach vorantreibt, hat meiner Meinung nach zwei Wurzeln. Erstens ist er halt ein Amerikaner. Zweitens ist er in diese ganze Wall Street-Geschichte durch seine Börsennotierung hineingeraten. Und außerdem hat er halt einfach sehr tief über das Wesen Bitcoins nachgedacht. Und das unterscheidet ihn halt von sehr vielen. Und das ist das, was ich dann die Saylorsche Alchemie gern bezeichne.
Was ist das? Was ist die seelische Alchemie?
Naja, das ist, ich versuche halt einfach zu verstehen, warum kommt er auf das, was er tut. Und da hat es dann einen denkwürdigen Vortrag gegeben bei Cantor Fitzgerald. Das war die Zeit, wie plötzlich diese Trump-Geschichte aufgekommen ist und dass man in Amerika plötzlich darüber nachgedacht hat, das vielleicht auch auf politischer Ebene irgendwie zu nehmen. Und da hat er ja diesen Vortrag gehalten und den habe ich mir mehrfach dann im Internet angehört.
Das war noch bevor der Trump das gemacht hat mit der Reserve, ne?
So ist es, ja. Und da hat er, das war die Zeit, wo der Saylor offenbar herumgetingelt ist und auch bei Microsoft, bei den Aktionären oder dem Aufsichtsrat versucht hat zu erklären, was er mit Bitcoins macht und warum er diese Hebelei macht, dass er sich Geld ausleiht, um Bitcoins zu kaufen und wieder mit dem Geld wieder sich ausleiht. Und das könnte man natürlich auch als Schneeballspiel betrachten. Da gibt's Aussagen wieder vom Saylor, dass er das insofern in Griff hat, weil er diese neuen Verschuldungen ja immer in Abstimmung mit der Entwicklung macht und nicht nur einfach lustig halt auf Teufel komm raus nach oben fährt. Und das ist genau das, wo ich mir doch habe, das hat so ein bisschen einen alchemistischen Anstrich. Die Alchemie ist ja auch etwas, wo man drüber streiten kann, ist das jetzt Wissenschaft oder ist das jetzt irgendwelche märchenerzählende Kunst? Und da ist das eben auch dieses Spannungsfeld, das interessiert mich so. Und da bin ich auf meiner Meinung nach ein paar ganz interessante Erkenntnisse gestoßen.
Über zum Beispiel. Gern also was, die Alchemie ist ja quasi, was ist die Alchemie? Banal gesagt war ja die Idee, dass man Gold macht, aber eigentlich ist es ja die Suche nach dem Stein der Weisheit.
Naja, eigentlich ist es das, was wir da in dem berühmten Buch da mit der Galaxie da von Adams, nicht, mit dem 42. Also man sucht irgendein geheimnisvolles Ding, wo man gar nicht so genau weiß, was es überhaupt ist. Und daher ist es ja auch so unklar, wollen die jetzt nur Gold machen oder wollen die auch die tiefste Erkenntnis haben oder wollen sie einfach nur bessere Wissenschaft betreiben als ihre Vorgänger? Und das alles steckt in der Alchemie drinnen.
Die Meißner Keramik ist so entstanden.
Ja, ja, und überhaupt, ich finde ja, dass wir jetzt leider dazu neigen, die Alchemie immer ein bisschen als lächerlich darzustellen, aber auch Newton war ein Alchemist und Darwin, die waren alle ein bisschen alchemistisch angehaucht.
Hat nicht der Mann von der Maria Theresia hat in Schönbrunn im Tiergarten, da gibt es dieses Kaffeehaus, dieses sechseckige, und im Keller von dem hat er alchemistische Experimente gemacht.
Da haben wir viele, weil ja auch, glaube ich, da müsste man halt berufenere Menschen fragen dazu, aber es gibt ja offenkundig einen Zusammenhang mit der ganzen Freimaurerbewegung und der Alchemie. Also da gibt es viele so Verquickungen. Aber ich will auch gar nicht so sehr jetzt auf diesen Begriff Alchemie herum, ich habe das ja mehr spaßhaft gemeint. Ich habe versucht, dann diesen Vortrag, wo eben der Michael Saylor zwei Folien gemacht hat, wo er den Ist-Zustand des Weltvermögens dargestellt hat, so wie es er halt anscheinend recherchiert hat, die Zusammensetzung aller Assets und aller geldlichen, also linke und rechte Seite der Bilanz sozusagen, und hat dann das Ganze, natürlich da ist schon ein bisschen wieder alchemistischer Gedanken drin oder der Gag halt, dass er wieder 21 genommen hat und nicht 20, wie man halt sagen würde, 21 Jahre dann vorgedacht hat und dasselbe dann aus seiner Fantasie, aus seinen Quellen fürs 2045er Jahr wieder gemacht hat. Und ich habe dann angefangen nachzurechnen, weiß auch nicht, wie er auf diese Zahlen gekommen sind. Er kann sagen, er hat das Ziel geschätzt und dann die Steigerungsraten errechnet oder er hat Steigerungsraten angenommen und das Ziel errechnet. Das weiß ich nicht, hat er nicht gesagt. Aber beides kommt aufs Gleiche raus.
Ne? Deckt sich das aber mit dem Power Law?
Deckt sich mit dem Power Law, vielleicht hat er das halt im Kopf gehabt, aber es deckt sich lustigerweise auch mit den empirisch erfassbaren und recherchierbaren durchschnittlichen Steigerungsraten der verschiedenen Assetklassen. Und warum das ist das Spannende.
Warum der verschiedenen Assetklassen? Ach so, Moment.
Ja, weil ja das, und da sind wir bei der Grundfrage, und das ist auch der Grundgedanke des ganzen Experimentes, dass der Saylor, genauso wie ich, dieselbe Beobachtung gemacht hat, dass verschiedene Dinge verschiedene Preisentwicklungen haben. Man ist irgendwie naheliegend. Es werden nicht Lebensmittel gleich schnell teurer und auch innerhalb der Lebensmittel werden bestimmte Dinge wie, was ich einmal, Kaffee, dann wieder Fleisch.
Ja.
Also man müsste eigentlich ja für jedes Gut eine eigene Inflationsrate errechnen oder Teuerungsrate. Und genau das hat der Saylor dann für die ihm wichtig erscheinenden Asset-Klassen gemacht. Also für Equities, für Real Estate, für Bonds, lustigerweise, über das muss man dann ein bisschen gesondert reden, und hat dann dagegen gestellt, mit welchen geldartigen Dingen ist das gesamtheitlich gedeckt. Nicht? Aber sagt also, man muss ja bilanzmäßig sagen, Geld und Assets müssen in einer Art wertmäßigen Waage sein, sonst wird es keine Bilanz, ne? Die muss ja immer gleich links und rechts sein.
Kommt daher das, was ich das letzte Mal nicht verstanden habe, dieses Ausdrücken von der einen Seite in der anderen Seite?
Ja, das ist ja der Grundgedanke, nicht wie im 16. Jahrhundert die doppelte Buchhaltung in Italien erfunden worden ist von diesen großen Kaufmannsfamilien. Ist ja diese vage Frage immer im Vordergrund. Und seitdem ist ja im ganzen Geldwesen auch diese diese Fischer-Formel da über die Geldfrage, nicht über die Menge des Geldes und Transaktion, dass das immer konstant sozusagen ist. Das sind ja lauter Grundannahmen der Kaufmannschaft, deswegen, nicht, das war ja auch der Mephistopheles hat ja schon gesagt, was ihr nicht wiegt, das hat euch kein Gewicht. Nicht? Also die Feststellung der Realität in den Kopf hinein kann man ja nur auf zwei Arten machen. Man kann drüber spintisieren, dann hat man irgend so ein Geschwurbel im Kopf. Also das ist mehr die lyrische Art des Zuganges. Oder man kann es durch Messen und Wägen machen. Nicht? Und die Kaufmannschaft sind halt mehr ins Messen und ins Wägen gegangen. Und die haben dann müssen diese Balance, und das war dann ein neuliegender Gedanke, der halt bis heute eigentlich nicht mehr hinterfragt wird.
Das heißt, die Wertentwicklung von Bitcoin bis in 21 Jahren?
Nein, er sagt, die generelle Abbildung der Assets in geldartigen Dingen. Und da hat er dann auch wieder Klassen gefunden, naheliegenderweise Money. Das ist also M2 hat er da offenbar genommen, also die Geldmenge M2, also das sind das Bargeld und die Giralgelder und die kurzfristigen Verbindlichkeiten. das hat er als Blocknummer, dann hat er Gold als Blocknummer, dann hat er Bitcoin als Blocknummer und das hat er als Geld definiert. Und das hat er dem gegenübergestellt.
Das ist dann die Passivseite.
Das ist dann die Passivseite. Was aber lustigerweise, und das ist das, was ich auf euch hinweisen wollte, die Bonds hat er sichtlich unter die Assets eingereiht, weil er ja auch der Auffassung ist, dass Bonds ja wieder die Abbildung sind von Realassets, nämlich dem Allgemeingut eines Volkes. Nicht? Weil Bonds sind ja eine Verpfändung
der Steuern, die noch eingehoben werden müssen.
Nicht nur der Steuern, weil die Steuern sind ja wieder sozusagen auch herausgezogen aus dem Land, aus den Flüssen, aus dem Himmel, also alles, was uns nicht eigentumsrechtlich gehören kann, weil es der Allgemeinheit gehört. Und das verpfändet dann der Staat. Der jeweils an der Macht befindliche Clique, kann man sagen, oder Eliten, oder wie man die halt dann tauft, oder der Hochadel, oder die Regenten, oder der Parteigenosse, jedenfalls wurscht, irgendwer reißt sich diese Vollmacht unter den Nagel, entweder durch Wahl oder durch Selbstermächtigung. Mhm. Auf jeden Fall, er macht es dann und verpfändet das an den Kapitalmarkt. Nicht? Und das nennt man dann Bonds. Er macht ein Papier draus. Und das hat der Seller sichtlich unter die Assets.
Also nicht unter das Geld. Und
nicht
unter
das Geld. Und sagt dann, je nachdem, in welcher Zusammensetzung die Vergeldlichung der Assets ist, also ob das jetzt mehr abgebildet ist in Money, mehr abgebildet ist in Gold. Und da hat er die Veränderung herausgerechnet oder angenommen oder irgendwie halt recherchiert. Und daraus kann man dann wieder ausrechnen, die verschiedenen, nicht, als zum Beispiel der Bitcoin, im 24er Jahr, wo er das gestartet hat, hat also festgestellt, also sozusagen Bitcoin bildet eben nur 1,5% circa des gesamten Assetbestandes ab. Und das Geld insgesamt bildet ja auch nicht den gesamten Assetbestand ab.
Aber Gold?
Ja, Gold macht, Gold? Das ist auch relativ klein. Gold ist Arbeit, müsste ich schauen.
Ja, sind so 12, so. 13.
Ja, und dann 16, hat er eben die, und
aber Entschuldigung, ich muss ich. Ja. Was bildet Gold ab? Muss ich das dafür in Gold bepreisen oder wie findet diese Abbildung statt? Oder ist das nur eine Abbildung?
Ist eine Art Gegenüberstellung. Nicht? Er rechnet aus, was ist das? Natürlich, da muss, Entschuldige, das habe ich vergessen zu sagen. Ah. Selbstverständlich denkt auch der Seller in diesem Zusammenhang immer noch auf Dollarbasis.
Weil er das
die er hat ja alles im Dollar denominiert.
Nur, das ist jetzt ganz wichtig, weil ich habe es das letzte Mal nicht verstanden und die gesamte Weltöffentlichkeit hat sich über mich lustig gemacht, aber ich habe es zugegeben, dass ich es nicht verstanden habe. Aber ich glaube, jetzt fange ich an, das zu verstehen. Der Seller erstellt eine fiktive Bilanz für die ganze Welt.
Ja, eine sogar Globalbilanz.
Eine globale Bilanz.
Und für das Jahr 24 eine sozusagen eine Seiende, die er halt schon irgendwie recherchieren kann, ja. Da es ja schon Ziffern gibt,
ja.
Und für eine fiktive von ihm in Selbstermächtigung erdachte
genau.
Bilanz, wobei er vermutlich für jede dieser Klassen schon Gründe hat, dass er es so gemacht hat, wie er es gemacht hat. Aber an sich ist es ein willkürlicher
aber in diese Akt. Bilanz, aber in diese Bilanz, wo auf der einen Seite die Assets stehen, auf der anderen Seite das Geld,
ja.
In diese Bilanz fließt dann in der Entwicklung bis 45, also 21 Jahre.
Die Summe der Geldesformen, sollte man vielleicht jetzt ja, dazu sagen, dann ja, versteht man es besser.
Aber in diese Bilanz fließt auch ein die zu erwartende zu erwartende Performance der verschiedenen Assetklassen an sich. So. Das heißt, wenn der Aktienmarkt steigt, dann muss auch auf der anderen Seite das Geld steigen.
Ja, also es steigt dann die Geldmenge, also diese Menge der geldartigen Güter insgesamt.
Ja.
Es steigt aber auch die Menge der wahnartigen Güter ja. insgesamt.
Und es steigt und das ist das Neue, relativ zu allem anderen steigt der Anteil von Bitcoin bei den Geldanlagen. Nein,
das ist eine Automatik. Das gilt für alle. Nicht nur der Bitcoin steigt in der Bedeutung im Verhältnis zu den anderen Geldartigen, während zum Beispiel das Fiat-Geld in der Bedeutung etwas im Anteil etwa zurückgeht. Gold geht zum Beispiel auch zurück. Interessant ist zum Beispiel, dass dann auch auf der anderen Seite die laut dieser Alchemie halt vom Seller, die Equities, also die börsengängigen Firmenbeteiligungen, zum Beispiel mehr Bedeutung gewinnen werden auf Kosten der Bonds. Also er geht davon aus, dass dieser Effekt der Bitcoins, aber das ist ja irgendwie auch naheliegend, er sagt, je stärker sich der Bitcoin in den Köpfen verankert, desto weniger mächtig werden die Staatsleute.
Boah, das ist super.
Das ist aber, er hat das aber nicht, so wie wir das gerne tun, spekulativ durch unsere Erwartung des Verhaltensänderung von Menschen definiert, sondern rein aus diesen Zahlen heraus.
Eine Bewegung von der eher schuldenbasierten zu einem eher
equity-basierten System. Die Bedeutung von Bitcoin ist nach seiner Meinung, die jetzt 1,5% unter den geldartigen Dingen ist, wird dann ungefähr auf ein Drittel steigern. Das ist seine Annahme.
Und in der Kombination ergibt das dann einen Bitcoin-Preis von 13 Millionen.
Da kann man dann rückrechnen in den Zwischenjahren aufgrund dieser Zinseszinsformel. Und genau das ist gemacht. Und man ist dann die Kotasek-Seller oder Seller-Kotasek-Alchemie genannt, weil ich dann mir eine Tabelle gemacht habe, die er vielleicht ja auch hat, wo ich die Zwischenjahre für mich errechnet habe, weil ich gesagt habe, 45 ist für mich ein unerreichbares Altersziel. Also habe ich gesagt, gut, ich will aber wissen, wie es im 26er, 27er, 28er. Und das kann man dann auf seiner Basis schon errechnen und hat dann eine Art Wachstumsrate oder Preiswachstumsrate in Prozenten. Und die kann man dann wieder vergleichen mit den Ziffern, die bekannt sind, wo es ungefähr die Trends sind, die üblich sind.
Das sind aber immer die Preiswachstumsraten langfristig betrachtet, nicht, also ich weiß nicht.
Linear natürlich.
Linear. Das heißt, ich weiß nicht.
Aber schon nicht, also linear im Sinne der Steigerungsrate im üblichen Sinne.
Und daher kommt dann auch seine Sache, dass er sagt, zuerst haben wir eine durchschnittliche Steigerung von 20%, dann von 18%.
Ja, das sagt er, das ist, also in meiner Annahme, in seinem habe ich nur den Anfang und den Endwert und ich habe dazwischen interpoliert nur ganz normal noch der Zinseszinsformel.
Aber der Endwert sind dann diese 13, das heißt also, Entschuldigung, nein, ich muss jetzt mit dich, ja? mich dagegen wehren, dass du mich unterbrichst. Der Schluss sind dann die 13 Millionen, von denen er dann spricht, daher kommt diese Preisannahme
genau, für den Bitcoin. Der Grund des Ganzen war ja für mich, wie kommt er auf die 13?
Okay.
Und da muss man eben gewisse Steigerungsraten irgendwann einmal annehmen, aber die hat er ja nicht verraten. Also musste ich sie aus dem Endpunkt und den Anfangspunkt errechnen. Das ist sozusagen mein Beitrag zu dem Ganzen, das ich da in dieser Tabelle gemacht habe. Und da kommt eben, dass er davon ausgeht, dass der Bitcoin praktisch eine Steigerungsrate von 7, also eine Inflationsrate im Preissinne von etwa 27% hat, aber nur in der Bedeutungsgewinnung, noch nicht im Preis ausgedrückt. Den Preis kriegt man erst, wenn man es dann durchdividiert durch die Anzahl der Bitcoins. Ne? Dann kriegst du erst den Preis pro Bitcoin. Er meint ja, der Reugewinn vom Bitcoin gegenüber den anderen geldlichen Entität.
Gibt uns aber in anderen Interviews immer wieder seine Sicht, wie sich die jährliche Entwicklung, also quasi die durchschnittliche jährliche
Entwicklung. Ja, aber er ja sicher genauso wie ich. Er könnte ja sogar theoretisch auch, das müsste man ihn einmal fragen, er könnte natürlich auch eine Steigerungsrate angenommen haben und dann den 45er-Wert errechnet haben. Ich konnte das natürlich nicht, weil ich ja nur seinen 45er-Wert kenne. Also musste ich die Steigerungsrate errechnen. Mhm. Aber er wird es ja vielleicht umgekehrt gemacht. Er wird erst eine Steigerungsrate angenommen haben. Nicht so wie man halt sagt, wir haben im Durchschnitt 3% Wachstum, also sind wir dann im 45er-Jahr mit dem Assets dort.
Es wirkt auf mich so, als hätte er die, historische Steigerungsrate von Bitcoin sich angesehen und auf Basis dessen eine abnehmende Steigerungsrate angenommen.
Das könnte ja durchaus so gemacht haben. Ja.
Und dann, das ergibt dann einen
Fahrplan. Das ist aber auch, das könnte doch der Grund sein, warum man auf diese sozusagen Linearität oder Nicht-Linearität nicht eingeht, weil er da weiß, das ist aussichtslos, das ist einen Vortrag über die Rampe zu kriegen, weil da muss er so viel Mathematik machen. Daher hat er eben nur diese zwei Endpunkte bekannt gegeben, weil das halt rhetorisch für ihn viel geschickter war. Nicht? Er hat natürlich, müssen eigentlich auch so Typen wie ich dann das nehmen und die Zwischenwerte versuchen zu errechnen.
Er hat uns aber damit im Grunde seinen Fahrplan für Bitcoin für die nächste 21 Jahre.
Für die Welt. Er hat den Fahrplan für die Weltfinanz eigentlich angenommen und bekannt gegeben, wie es seiner Meinung nach ist. Also er hat sich schon sehr aus dem Fenster gelehnt, weil das ja jetzt aktenkundig sozusagen ist. Und man könnte ja, also im 45er Jahr mit meinem Zettel kommen und sagen, haha, du hast aber da jetzt völlig falsche Annahmen. Ich nehme an daher, dass er den ja auch immer wieder modifizieren wird. Das sagt er ja auch.
Und wo ist da die Alchemie?
Naja, die Alchemie ist drinnen, dass das eine Mischkulanz an empirisch feststellbaren, messbaren Werten ist, von irgendwelchen Vermutungen ist. Nicht zum Beispiel, die Geldmenge errechnen kann man ja gar nicht. Weil ja, die geben ja nicht alle Länder bekannt, ja, die irgendeine eigene Währung haben. Er hat ja auch selbst geschrieben, er hat nur genommen einmal die wichtigsten, also Amerika, Europa, aber er hat zum Beispiel Russland nicht drin und er hat weiß ich, irgendwelche afrikanische Staaten nicht drin und südamerikanische Staaten nicht drin. Die hat er dann alle in einem Wort Generalaufschlag noch oben drauf gerechnet. Weil wenn ich mal ich habe dann versucht, im Statista die M2-Geldmengenkurve zu finden, habe sie auch gefunden, die sind ja jetzt schon weit unter dem, was er da angegeben hat. Also er hat ungefähr einen Aufschlag von 20-30% für Unbekannte halt genommen. Das ist eine reine Schätzung. Das ist Alchemie.
Ich frage deswegen, weil wenn wir Bitcoin ernst nehmen und wenn wir sagen, im amerikanischen Saylor-Trump-Sinne, wir machen das jetzt einfach mal, das bedeutet ja in der Praxis auch, dass wir, so wie du, anfangen, unser restliches Leben auszuplanen, uns zu überlegen, okay, wie viel brauche ich eigentlich wofür und wie gehe ich damit um? Ganz banal gesagt, diese 4%-Regel bei den Aktienmärkten, ich kann 4% pro Jahr entnehmen und kann davon ausgehen, dass das Portfolio trotzdem weiter wächst, weil der durchschnittliche langfristige Wachstum ist bei 7-8%. Und es gibt zum Beispiel auf Twitter auch einen Bitcoiner, der das extrem schön grafisch darstellt, auf Basis des Power Laws, das sich aber wiederum mit dem Saylor deckt. Also vielleicht ist es ja auch das Power Law, das er verwendet. Ja. Und der sagt dann, rechnet dann aus, wenn du Pensionsantritt hast 2030, dann brauchst du so und so viele Bitcoin, um mit 4% pro Jahr Entnahme davon leben zu können. Ja, und das ist doch spannend.
Das ist spannend, aber ist insofern sozusagen kritisierbar, weil du ja jetzt mitten im Reden einen Entkoppelungsakt gesetzt hast. Du hast gesagt, ab zu einem bestimmten Punkt könnte man jetzt sagen, da hast du plötzlich alle anderen Assetklassen verräumt und hast jetzt nur mehr die Preisentwicklung von Bitcoin und deine Lebenskosten gerechnet. Aber was die anderen denken, die Metalle schöpfen, Erdöl verkaufen, das hast du alles mit dem, das hast du jetzt weggelassen. Also, das ist ja genau das, was, es ist ja alles, was wir so als Wirtschaftswissenschaft bezeichnen, ist ja alles Alchemie. Mhm. Weil da ja immer Unmengen von versteckten Annahmen drin sind, die der jeweilige Autor nie offenlegt. Das ist ja das, drum können die ja auch immer völlig gegensätzliche Dinge streiten und immer behaupten, sie haben das seriösest geplant. Klar, aber er hat irgendwelche Annahmen getroffen.
Aber was machen wir jetzt mit diesen Annahmen und dieser Alchemie vom
Saylor? Der Saylor hat dadurch den Vorteil, dass er das Weltganze als Messgrundlage nimmt, was natürlich die Gefahr hat, die ja drinnen steckt, dass da sehr große Messungenauigkeiten drin sind, weil das Weltganze kann man halt nicht, während die anderen wieder spekulativ halt ein Bauerlage Sets definieren und hoffen, dass die Kurven das macht, was das Bauerlage sagt. Mhm. Und solange das im Kanal bleibt, sagen sie, ja, sieht sie, wie meine Formel ist doch super. Wenn es dann aber ausbricht, hat er halt dann ein argumentatives Problem, ja, das halt dann mit großer Rhetorik weggeblasen wird. Das ist ja üblich. Jemand, wenn einer zum Beispiel mal die Gottesformel verkündet, ja, was soll er dann machen, außer die Gottesformel? Auch der Seeler, und das ist genau das, was ich sage, wo wieder sagen, ist er vielleicht zu weit gegangen, dass er eine Annahme für 45 genommen hat, die vielleicht im 45er hinten und vorne nicht mehr stimmt, weil es dann feststellbar ist. Dann könnte sein, dass sich der Bitcoin eben nicht so stark entwickelt hat.
Oder viel stärker.
Oder viel stärker, oder dass sich die Geldwesen wieder überproportional entwickelt hat. Oder aus irgendeinem politischen Grund tatsächlich ein Schrumpfgeld eingeführt wurde. Dann wären wir da, was schon unsere Leser einmal gefragt haben, was denn in einer deflatorischen, es hat nur noch nie eine länger währende deflatorische Währung gegeben. Es hat immer nur maximal sozusagen stillgelegte Währungen gegeben, aber keine fallende.
Nein, ich glaube, Geldmengenausweitung und Inflation in dem Sinn ist fast schon menschliche Natur. Wir werden immer eine Möglichkeit finden. Wir haben dann die Geldmengen-Dings, die
also selbst bei einer fixen Geldmenge. Also ich glaube auch, dass eben, und da sind wir eben auch wieder schon fast in der Alchemie, das ja auch eine Annahme ist, wir Bitcoiner behaupten, das ist das Optimum oder Maximum des Erreichbaren, dass man ein stabiles Geld hat. So, ist aber eine Annahme.
Wir müssen es erst beweisen.
So ist es.
Und der Beweis findet in der Praxis statt. Und wir stecken mittendrin. Das macht es ja so wahnsinnig spannend und so wahnsinnig geil.
Aber das darfst du ohne dies. Du darfst bei allen anderen Geldtheorien ja auch mitwirken. Niemand hindert dich, dein Geld in Rubel zu horten. Niemand hindert dich, dein Geld in Forint zu horten. Du kannst ja nach Ungarn fahren, kiloweise Forint zusammenkommen, weil du meinst, der Orban wird irgendwann der Master of the Universe sein. Nicht? Und so ist es auch gedacht. Ich gehe momentan davon aus, sonst würde ich auch keine Aktien von ihm halten, dass er sozusagen momentan ein bisschen Master of the Universe ist. So weit gehe ich ihm. Oder dass eben der Max Dertinek, der sozusagen einer der anständigsten Bitcoin-Firmen in Österreich ist, und daher bleibe ich bei ihm in der Gesellschaft. Würde ich das nicht mehr glauben, würde ich versuchen, das irgendwem anzudrehen. Was aber Schwierigkeit macht, weil das eben ein Private Equity ist und wir in Österreich keinen guten Private Equity Markt haben.
Ein völlig anderes Thema jetzt.
Ja, aber da siehst du, dass es von der Asset-Klasse abhängt, wie liquide das Asset ist. Ich kann auch zum Beispiel die Burg nur am Stück verkaufen, ich könnte aber nicht sagen, ich verkaufe jetzt ein paar Zirkeln davon. Ne?
Aber das ist auch einer der Argumente dafür, dass der Seeler davon ausgeht, dass auf der Geldseite Bitcoin auch relativ in der Bedeutung zunimmt, ist, es gibt ja nichts Globaleres, Liquideres und Handelbareres als Bitcoin.
Dass man dort 10.000 Gründe aufmachen, ändert aber nichts daran, dass es trotzdem nur eine Annahme ist. Und keine Gewissheit.
Klar, aber wo gibt es Gewissheit im Leben? Ja,
hinten noch.
Du meinst dahinter?
Im 45er Jahr kann man es messen. Oder zählen.
Gut, und wenn er daneben liegt, wird er uns erklären, warum er daneben gelegen ist.
Das Warum, die Warum-Frage ist ja keine wissenschaftliche Frage, die ist ja eine weltanschauliche Frage. Echte Wissenschaft misst und zählt.
Aber wenn wir jetzt die Frage stellen...
Aber die Begründungsfrage ist ja eher was Philosophisches.
Wenn wir die Frage stellen, ob der Seeler zu weit gegangen ist, beantwortest du sie jetzt noch mit Nein?
Ich sage... So wie er jetzt aufgestellt ist, hält er dieses System locker noch 3, 4, 5 Jahre durch. Wenn er die Steigerungsraten aber wirklich, die er ja noch gar nicht hat, über die er ja nur spricht, wenn sie die Steigerung seiner Verschuldung so stark geht, dass er so mal einen Rücksetzer von 30% Bitcoin auf 3 Monate schon nicht mehr durchhält, liquiditätsmäßig, ohne Bitcoins abstoßen zu müssen, dann kommt er in die Gefahr, als marktstörender Abspringer marktstörend zu sein. Er ist ja ein Market Maker, aber jetzt ein Market Maker, der den Markt durch Holding macht. Mhm. Und dann wäre er aber ein Market Maker, das kann man ja übrigens, solche Phasen haben wir ja bei BlackRock jetzt schon beobachten können. Wenn die einen starken Abfluss haben, geht auch der Bitcoin-Kurs runter. Warum? Weil die müssen Bitcoins verkaufen. Und wem? Sie können natürlich schummeln, weil die können umschichten. Die können Bitcoins abseits vom Markt transferieren. Wenn zum Beispiel der Fonds A vom Larry Fink dem Fonds B ein paar Bitcoins umschaufelt, macht er das ja in Dollar denominiert. Dann schaufelt er es halt um und die Bitcoins bleiben auf der Adresse, wo sie sind. Und daher sind sie nicht marktwirksam. Selbe ist ja mit Aktien auch. Wenn also die Familie Swarovski jetzt vom Vater auf drei Kinder die Aktien in drei Teilzeit hat, passiert am Markt gar nichts, obwohl da nennenswerte Stückzahlen verschoben wurden. Das ist das, was die Laien, die auch gern über den Börsenmarkt so gern mitreden und Meinungen haben, die sind ja alles unbenommen, aber das, wenn sie das nicht einkalkulieren, liegen sie immer daneben. Und das ist das, was so alte Typen wie der Buffett oder ich durch ein langes Leben beobachten, am eigenen Leib verspüren und daher ernster nehmen als die anderen Leute.
Würdest du den jungen Bitcoinern, die heute zusehen, dazu raten, in dieser Phase der nächsten 10 Jahre auch diesen Bitcoin-Anstieg auszunutzen, um entweder Investitionen zu tätigen oder beispielsweise sogar in Aktien umzuschichten? Ist das etwas, das
du... Ich würde überhaupt niemand was raten. Erstens, weil ich befugt bin und zweitens, weil ich keine Ahnung habe. Ich kann Ihnen sagen, was ich mir gedacht habe und was ich tue. Das verbindet mich übrigens mit Christian Sack. Der sagt, ja, was er tut, der hat noch nie behauptet, man solle das so tun.
Was machst du, das tust du?
Also ich momentan sozusagen bleib an Bord vom Sailor die nächsten paar Jahre und gehe von der Annahme aus, dass sich das für mich locker ausgeht. Also dass er sicher oder mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht in diese Schneeball-Effekte kommen wird, weil auch jedes Schneeball-System ist ja auch erwiesen längst und jeder, der sich mit dem Bild beschäftigt, kann das auch jederzeit nachvollziehen. Jedes Schneeballspiel geht eine Zeit gut. Es gibt kein Schneeballspiel, das sofort abgestürzt ist.
Klar, aber wir wollen ja nicht uns darauf verlassen, dass das Schneeballspiel eine Zeit lang gut geht. Wir wollen ja uns darauf verlassen, dass es keines ist.
Nein, das bei mir, also ich als Anleger verlasse mich auf solche Überlegungen nicht.
Sondern?
Weil das ist Ideologie. Du kannst immer annehmen, was du willst. Du kannst dir sagen, ich glaube ihm oder ich glaube ihm nicht. Ich beobachte ihn und sage, das Spiel, das er macht, geht jetzt 3-4 Jahre wahrscheinlich so weiter, wenn er sein Verhalten nicht signifikant ändert.
Besteht die Gefahr, dass jemand anderer quasi innerhalb seiner eigenen Firma zu stark aufs Gas drückt, weil der Seller die Kontrolle verliert?
Das könnte sogar für den Seller gelten. Das hängt davon ab, wie jetzt die Welt auf das Seller-Alchemie reagiert. Wenn die Leute sagen, wenn alle auch wieder jede Logik oder wieder jede wissenschaftliche Evidenz, alle den Seller als Schlitzer einstufen, der einen Schneeball beschwört und fluchtartig frisst, dann geht sein Spiel einfach in die Hose. Da kann er machen, was er will. Dann hätte er Mühe, dann könnte man ihm sagen, siehst du, hast du es mit der Bullybusti gemacht? Hättest du diesen spekulativen Anteil ausgelagert, indem du am Trittbrett mitfährst? Aber selber hast du es nicht gemacht. Nicht, weil ich kann ja, wenn ich Gefahr im Verzug sehe, jederzeit wieder rückumschichten auf echte Bitcoins, indem ich Seller-Aktien verkaufe, wenn ich Glück habe, sogar mit Gewinn, und damit wieder Bitcoins kaufe und dann wieder ins andere Portfolio gehe, ins Bitcoin-Portfolio, ins echte.
Was erhältst du oder was sagst du zur Umbenennung von MicroStrategy auf Strategy mit B. Da gibt es ja die Vermutung, dass daraus im nächsten Schritt dann die Strategy Bank werden soll.
Ja, das ist ja ganz genau, warum ich scherzhaft, muss ich wieder mal dazu sagen, dass wir nicht schon wieder alle viel zu ernst nehmen, warum ich das Wort Alchemie ins Spiel gebracht habe. Das sind diese alchemistischen Herumvermutungen, wo Wünsche, Sehnsüchte, Verdächtigungen in sein Gebräu gemacht werden. Das weiß nur der Seeler, nicht einmal der weiß es. Er probiert es ja jetzt einmal. Natürlich schwebt ihm wahrscheinlich etwa, natürlich, er wollte einmal das Mikro weg haben, er ist offenbar jetzt eh böse auf Mikro, weil die nicht ihm folgen und nicht seine Idee aufnehmen.
Man darf nicht vergessen.
Wollte er eben nicht Mikro und Mikro immer in einen Topf gehen. Er wird ja sicher immer wieder erlebt haben, dass die beiden immer verwechselt werden. Das ist so, wie ich ja auch das Problem habe, dass es da die viel berühmtere Beko mit den Waschmaschinen gibt da in der Türkei. Natürlich habe ich auch eine Zeit lang überlegt, dass wir halt doch nicht Beko heißen wollen. Das konnte ich mir erstens nicht leisten und zweitens hatte ich ja meine Wunderwaffe, das bunte Bild, und das ist ja geschützt.
Die MicroStrategy hat ja auch die Initialen MS, so wie Michael Saylor.
Microsoft. Man könnte ja sagen, Michael Saylor war ein Microsoft-Verehrer, der jetzt enttäuscht ist. Kann man ja alles sein Geheimnissen. Sind wir aber dann wirklich in der Alchemie? Das müsstest du den Herrn Saylor fragen. Aber ich weiß ja nicht einmal, ob er sich dessen allen bewusst ist, was wir in ihn hineindenken. Ne? Er hat es vielleicht einfach nur gemacht, dass er von dem M wegkommt.
Ja. Das ist
und er hat es zumindest so begründet, dass ihm das Strategy wichtiger ist als das Micro.
Ja.
Nicht? Also er will ja jetzt eine Maxi-Strategy machen und keine Mikro-Strategy.
Aber das ist ja genau das, von dem wir gerade gesprochen haben. Also er hat uns ja seine Strategie mitgeteilt und wir können jetzt mitmachen, entweder mit richtigen Bitcoin oder mit MicroStrategy.
Das schätze ich an ihm.
Was ist mit anderen Firmen?
Die machen es eben nicht so offen und kündigen das nicht so ehrlich wie er an. Das ist eben, warum ich immer sage, für mich ist er immer ein typischer Ingenieur. Ein Ingenieur sagt, ich baue jetzt ein Auto, das wird vier Radeln haben und in der Mitte einen Benzinmotor. Und der wird nicht sagen, na ja, wenn du willst, baue ich halt einen Elektromotor und nur drei Räder. Der sagt, ich baue ein ordentliches Auto, wie ich ein ordentliches Auto bauen werde. Und dann können alle kommen und sagen, ja, aber die anderen bauen das Auto ganz anders und warum machst du das nicht so? Das ist typisches Ingenieursgehabe. So ist ja, sind alle wichtigen Dinge auf dieser Welt entstanden. Irgendeiner hat gesagt, ich stelle da einen Pfosten und da und dann gebe ich Bretter drüber, das nenne ich Brücke. Und dann habe ich gesagt, das ist eine gute Idee. Oder einer hat gesagt, ja, machen wir denn nicht viereckige Räder mal runde? Da fährt doch das ganze Vehikel viel ruhiger. Aber das ist aber wirklich wahr. Nicht? Und das könnte beim Seeler so rauskommen. Im 45er-Jahr, aber leider spiele ich da nicht mehr mit, können wir dann entscheiden, wann alle die klug, die zwischen 24 und 45 an Bord geblieben sind, dann entweder alle stinkreich oder stinkarm, wenn er geplatzt ist.
Wenn du sagst, es geht noch 3-4 Jahre gut in dem Sinn, oder du bist.
Also die Wahrscheinlichkeit, dass es gut geht, ist höher als die Wahrscheinlichkeit, dass es schon schief geht.
Ist das dann deswegen, weil dann in 4 Jahren das Risiko deiner Meinung nach viel stärker ist? Oder weil du dann nicht mehr rechnest?
Weil Trends, wie du ja auch längst erkannt hast, wirst ja nie ewig gehen. Also ein Trend auf 3-4 Jahre, Trendfollower zu sein. Je kürzer du Trendfollower bist, desto wahrscheinlicher ist, dass der Trend noch so lange anhält, solange du an Bord bist. Das gilt ja übrigens für alle Trendfolger-Strategien, die an der Börse so beliebt sind. Ne?
Wenn du...
wie gesagt auch, wenn jemand ein Schneeballspiel macht und es gezielt ausleveln lässt, weil es ist ja alles in der Wirtschaft ein Schneeballspiel. Wirklich, das ist ja alles. Du beginnst etwas in der Hoffnung, dass du am Schluss das zu einem guten Preis verkauft hast. Das kannst du ja nie wissen. Mhm. Nicht? Wir haben eine Motorradfabrik, der 200 Motorräder produziert und hat nicht daran gedacht, dass er sich auch versichert, dass sie auch verkauft sind. Und jetzt hat er das Problem.
Das bedeutet aber, wenn er recht haben sollte, der Herr Saylor, dass wir als Bitcoin-Investoren absolut nichts anderes tun müssen, als bis ins Jahr 45 ab und zu ein bisschen Bitcoin zu kaufen und sehr viel Bitcoin-Podcast beim Nico zu schauen. Aber das reicht eigentlich.
Das reicht. Allerdings, wenn du sozusagen mit dem nicht zufrieden bist, kannst du Seeler die Bitcoins in Form von Sellaktien kaufen und könntest, wenn das durchhält, den Hebel 2 haben. Nicht? Und hast dann doppelt so viel.
Aber was brauche ich bei einem Asset, das jetzt bei um die 100 rumschwirrt, das in 10 Jahren 13
also
Millionen
wert ist? Du bist noch kein Greedy Investor. Nein. Und ich bin eben auch kein Greedy Investor, sondern ich bin ein Timey Investor. Ich sage, ich rechne mal aus, ich wäre 100 Jahre, besten Falle, dann muss ich bis 39 geht mein Zeithorizont. Aber nicht 45, weil 106 glaube ich nicht, dass ich wäre.
Das ist eben mein Punkt. Mein Punkt ist, wenn es nur, und das ist, glaube ich, eine Falle, in die auch viele gehen, in die ich früher auch gegangen bin, wenn es nur darum geht, das Vermögen zu erweitern, diese Gier, dann ist das ja noch kein Plan. Du musst ja ungefähr eine Vorstellung davon haben, was du mit dem
machen willst. Bei ihm ist schon ein Plan, weil er ist ja nicht nur gierig, sondern er definiert ja Zielwerte.
Aber er hat ja, Moment. Aber Michael Saylor hat doch eine sehr gute Vorstellung davon, was er mit seinem Leben tun möchte und was ihm Spaß macht und Freude bereitet. Darum geht es mir.
Ihm macht Spaß, Recht zu haben. Wer macht es doch nicht, bitte? Der so viel saufen und fressen kann doch der Kerl gar nicht mehr, was er jetzt schon gehört hat.
Ja, stimmt.
Nicht, also, das ist ja genau auch, was ich dir immer wieder, wenn man beide Welten schon ein bisschen beschnuppert hat. Also ich habe die Welt der Armen nicht nur beschnuppert, sondern voll ausgekostet und die Welt der Reichen sozusagen beschnuppere ich halt ein bisschen. Und beides ausprobiert ist beides ein Furz, ich will beides nicht. Mir ist angenehm, ich habe genügend Reserven, dass ich mich dauernd ziehen muss, weil ich halt den Markt um 30-40% abnehme. Das ist dann eine Frage, dann musst du Annahmen setzen, wann beginnst du dich zu schrecken? Beginnst du dich zu schrecken, weil der Markt zu 99% zusammenbricht und kannst dann immer nur ein bisschen was essen? Ja, dann brauchst du dich eigentlich auch nicht fürchten. Wenn du aber jetzt so aufgestellt bist, dass dich schon eine 10%ige Einkommensrückschritt, weil du ein bisschen krank wirst und auf einmal ein halbes Jahr nicht arbeiten kannst und du hast aber nur für ein Vierteljahr Reserven, hast du ein echtes Problem.
Ja.
Und daher ist diese Vordenke-Fristannahme das wesentlichste Leben. Du musst eigentlich, das habe ich natürlich als Junge auch nicht gemacht, weil da denkt man immer auf ewig. Aber ab 40 habe ich das immer sehr gezielt gemacht. Eben seit ich, das muss man auch sagen, dass ich ja erst zur Kaufmannschaft gekommen bin, dadurch, dass einem dummen Ingenieur passiert ist, dass er einen Partner gehabt hat, der einen Konkurs macht. Dann musste ich damit die Sache entweder übernehmen oder davonlaufen.
Du bist in dem Bild der dumme Ingenieur.
Ich bin der dumme Ingenieur, der dann halt ein bisschen gescheiter geworden ist und nicht mehr nur Ingenieur ist.
Und daher kommt auch diese Identifikation ein bisschen mit dem Seeler, der ja, auch ein Ingenieur ja, ist.
Daher maße ich mir auch an, einordnen zu können, wann wird er verrückt.
Sagst du es uns dann, wenn es soweit ist?
Weiß ich noch nicht. Werde ich aber vorher die Gewinne realisieren, bevor ich es der Welt sage. Weil man soll ja nicht alle Karten aufdecken.
Ich glaube, das ist ein smarter Herangehensweise, auch wenn...
Und daher ist ja auch Alchemie. Der Alchemist muss schon einen gewissen Abstand zum Normalvolk aufrechterhalten. Man darf nicht alle Geheimnisse ausplaudern.
Deswegen machen wir ja diese Gespräche auch in der Burg. Da hast du eine gewisse Verteidigungsmöglichkeit, wenn so es auch nur...
Das ist ja auch eine Art eiserne Reserve. Ne? Ich kann mich sozusagen in der Not dann dort verbunkern.
Peter, ich danke dir, dass du uns zumindest so weit teilhaben lässt, wie du entscheidest, dass es jetzt gerade vernünftig ist.
Für mich.
Für dich.
Nicht für die anderen.
Für dich.
Jeder muss das für sich machen.
Jeder muss das für sich machen, absolut. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Wenn es ein Wort gibt, das 5 Staffeln Burggespräche wirklich zusammenfasst, dann ist es diese Selbstermächtigung, dieses selbstverantwortlich tätig werden. Und ich glaube, das ist auch das, was alle Bitcoiner miteinander vereint. Das ist dieser gemeinsame Strang, den wir haben.
Ja, das ist eindeutig. Wir sind eine Sekte.
Sind wir eine Sekte?
Ja, bis zu einem gewissen Grad schon.
Aber ist eine Sekte nicht eine Abspaltung von der katholischen Kirche?
Nein, gibt ja buddhistische Sekten auch. Die sind sicher nicht von der katholischen Kirche abgeleitet. Eine Sekte ist eigentlich eine Glaubensgemeinschaft, die nicht anerkannt ist. Allgemein.
Ja, okay.
Würde ich definieren. Ich weiß nicht, ob es gibt wahrscheinlich irgendeine amtliche Definition ja. auch, aber die ist mir jetzt derzeit nicht geläufig.
Aber Sekte ist ja negativ behaftet.
Ja, leider. Ich würde das ja auch nicht. Also meine Bullibusti-Sekte ist ja sozusagen ein sympathieheischender, netter Gag, sagen wir mal so. Weil ich ja auch. Ich nehme auch die Sekte nicht ganz ernst.
Yeah.
Die nehmen ja nichts ganz ernst. Und daher kann man sie ja bitte auch ein bisschen verblödeln.
Ich denke mir, es gibt viele Gruppen von Menschen, die manche werden als Sekte bezeichnet. Das sind immer die, die halt irgendwie den anderen zu komisch vorkommen. Aber wenn es eine Gruppe gibt, wo, keine Ahnung, die Freiwillige Feuerwehr ist auch ein Verein, das ist keine Sekte. Aber trotzdem ziehen die Leute
an den Strahlen. Sie kann aber zur Sekte werden, wenn sie plötzlich irgendwelche schrullige Glaubensinhalte definiert, weil wieso sie so eine außergewöhnliche Feuerwehr sei.
Definieren wir als Bitcoinär zu viele schrullige Glaubenssätze?
Ja, nicht wir alle,
aber
das ist ja schon wieder eine Annahme, aber es eindeutig gibt solche, nicht so wie ich ja mich selbst freiwillig bekenne, die Bullibustianer wären dann eine kleine Sekte innerhalb der großen Bitcoin-Religion. Weil Bitcoin hat schon ein bisschen religiöse Züge, weil wenn man nicht wie an Gott, an die Mathematik glaubt, dann stimmt gar nichts beim Bitcoin.
Weißt du was? Das machen wir in der nächsten Staffel.
Ja.
Die Frage, ob die Bitcoin, Religion und Mathematik.
Mathematik kann man ja auch als Religion bis zu einem gewissen Grad bezeichnen.
Ja, mein Lieber, aber dafür brauche ich zuerst noch zwei Kaffee und zwei Nächte Schlaf, bevor ich mich auf diese Diskussion einlasse.
Nein, da brauchen wir auch eine gewisse Pause, eine Nachdenkpause, so bis so wir die nächste es. Staffel wieder machen.
So ist es.
Außerdem haben wir bis dorthin wieder neue Erkenntnisse.
Und das muss man auch dazu sagen, und das möchte ich auch mal hier noch zum Abschluss vielleicht festhalten. Als wir unsere allererste Staffel gemacht haben, habe ich ja nicht damit gerechnet, dass wir eigentlich permanent neue Dinge hinzufügen werden in einer Geschwindigkeit. Wir haben eine eigene Folge gemacht zu dieser Beschleunigungstheorie, dass ständig neue Sachen dazukommen und uns eigentlich die Themen nie ausgehen, weil wir die neuesten Erkenntnisse erstmal verarbeiten müssen.
Ja, macht das nicht Spaß?
Ja, es macht gut. Es macht viel Spaß. Ich hoffe auch, dass es den Zuseherinnen und Zusehern, den Hörerinnen und Hörern Spaß gemacht hat und vor allem auch, dass wir die Fragen beantwortet haben. Das machen wir vielleicht das nächste Mal wieder, dass wir Fragen einsammeln von den Leuten, dass wir Fragen aus den Kommentaren nehmen. Peter, ich danke dir vielmals. Die ganzen Adressen, Bullibusti etc. kommt natürlich in die Shownotes. Ich freue mich schon auf die nächste Staffel. Alles Gute.
Super, danke.